Ein herzlich willkommen zu diesem zweiten Abend in unserer Reihe der Hofacker Abendbibelschule Lustenau 2016 zum Thema der christliche Glaube im Spiegel des Islam. Heute Abend wenden wir uns dem zweiten Artikel unseres Glaubensbekenntnisses zu, nachdem wir gestern Abend den Einstieg mit dem ersten Artikel gemacht haben, wo es um das Gottesbild ging, geht es heute Abend um den ersten Teil des zweiten Artikels unseres Glaubensbekenntnisses, um Jesus, den Sohn Gottes. Wir haben mit dem zweiten Artikel den überaus größten Teil unseres Glaubensbekenntnisses vor uns. Das ist naturgemäß, das liegt an der Tatsache, dass unser Glaube an Gott von unserem Wahrnehmen und von unserem Glauben an Jesus Christus auch geprägt und abhängig ist. Ich lese zunächst einmal die erste Hälfte vom zweiten Artikel nach dem altrömischen Bekenntnis. Wir glauben an Jesus Christus, seinen Sohn, den einzig Geborenen unseren Herrn, der geboren ist aus Heiligem Geist und Maria, der Jungfrau, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde, am dritten Tag auferstand von den Toten, aufstieg in den Himmel, zur Rechten des Vaters sitzt, von dann er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das nizänische Glaubensbekenntnis sagt zum ersten Teil des zweiten Artikels Folgendes. Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gekreuzigt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Des Weiteren fährt das nizänische Glaubensbekenntnis fort, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten, hat am dritten Tag auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Durch ihn ist alles geschaffen für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, lautet es in Niceno Constantinopolitanum. Durch ihn ist alles geschaffen für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. An diesen altkirchlichen Bekenntnissen erkennen wir, dass unser gesamtes Gottesbild durch die Person Jesu Christi erkennbar und gestaltet wird. Nur durch Jesus Christus, durch die Offenbarung, die er uns durch seine Inkarnation, durch sein Leben und Wirken auf dieser Welt gezeigt hat, können wir den Vater erkennen. Wir bekennen ihn als einzig geborenen Gottes, der aus dem Heiligen Geist und von der Jungfrau Maria geboren wurde. Wir bekennen ihn als denjenigen, der Gott aus Gott, Licht aus Licht ist, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen ist. Wir sehen ihn in ihm einen, der eines Wesens ist mit dem Vater. Wir können Jesus und den Vater nicht trennen. Auch die Schöpfung, der Schöpfungsakt ist etwas, was nicht ohne den Sohn geschehen ist, wie wir es nach dem Nizänischen Bekenntnis auch gehört haben. Durch ihn ist alles geworden, was im Himmel und was auf Erden ist. Hier wird das betont, was im Kolosserbrief auch bestätigt wird. Nicht nur durch ihn, durch diesen ewigen Logos, ist alles erschaffen worden durch den Sprechakt Gottes, sondern es wird auch alles erhalten durch Christus, der durch seine Kraft diese Welt und die ganze Schöpfung nicht nur erschaffen hat, sondern auch erhält. Wir werden erst morgen Abend auf das Erlösungswerk Jesu Christi eingehen. Wir beschränken uns heute Abend auf die Person Jesu Christi und auf die Einheit des Sohnes mit dem Vater. Wir kennen das ja aus dem Johannesevangelium, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Jesus ist also für uns Christen nicht etwas Minderwertiges oder Zweitrangiges, der nach dem Vater käme, sondern Jesus und der Vater bilden in der göttlichen Trinität eine Einheit. Sein Erlösungswerk und das daraus erfolgende, die darauf erfolgende Beauftragung zum Gericht werden wir morgen Abend näher uns anschauen. Wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis anschauen mit dem, was ein Moslem mitsprechen könnte, dann sehen wir auf der linken Seite unserer Folie den ersten Artikel, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dann kann der Moslem bis auf die Worte den Vater alles mitsprechen, was den ersten Artikel betrifft. Es ist nicht der Gottesglaube an sich, der uns von den Muslimen trennt, sondern es ist der zweite Artikel. Wenn Sie hier bei uns in Tübingen auf dem Parkplatz von Saturn und Rewe in der Weststadt mit Ihrem Auto stehen, dann sehen Sie zwei große Plakate als Gemeinschaftswerk des katholischen Jugendbundes und der DİTİB, das ist die türkische Moscheevereinigung, die vom türkischen Staat getragen wird. Dann sehen Sie die Behauptung, dass auch Christen an Allah glauben. Auf dem einen Plakat, auf dem anderen Plakat steht, alle Muslime glauben auch an Jesus. Wenn wir die nächste Folie anschauen und schauen, was in der ersten Hälfte des zweiten Artikels in unserem Glaubensbekenntnis zur Person Jesu gesagt wird, dann lesen wir, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ein Moslem auf der rechten Seite der Folie kann durchaus sagen, dass er an Jesus, an Isa glaubt, aber nicht als eingeborenen Sohn Gottes, nicht als Herr. Er kann mitsprechen, dass er durch ein Eingreifen Gottes empfangen wurde, aber nicht gezeugt durch den Heiligen Geist, sondern durch einen neuen Schöpfungsakt, wie bei dem Adam durch den Sprechakt Gottes wurde Jesus nach islamischem Verständnis erschaffen und dann geboren von der Jungfrau Maria. Das kann ein Moslem durchaus mitsprechen. Wenn wir aber weiterschauen, und das wird morgen Abend mehr das Thema sein, heute nur im Vorausschauen, wenn es um das Erlösungswerk Jesu geht, dann kann der Moslem von all dem, was im zweiten Artikel noch bezeugt wird, nur die zwei Halbverse mitsprechen, aufgefahren in den Himmel und von dort wird er kommen. Dass er gelitten hätte unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben wäre, hinabgestiegen in das Reich des Todes sei, das wird alles im Islam geleugnet. Dass er am dritten Tage auferstanden wäre von den Toten und dass er zu Rechten Gottes sitze, des allmächtigen Vaters, und dass er kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten, all das wird vom Islam geleugnet. Um das nur der Vollständigkeit halber jetzt kurz vorwegzunehmen, für den Donnerstagabend vom dritten Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Leben und der Toten und das ewige Leben, dann kann der Moslem nur bedingt davon sprechen, dass es Vergebung der Sünden gibt, nämlich inshallah, wenn es Gott gefällt, wenn er so gewillt ist, aber dass es eine Zusage gebe, dass es eine Verheißung der Vergebung der Sünde, ein Versprechen, dass wenn der Mensch seine Sünde bekennt, dass Gott gerecht ist und ihm jede Sünde vergibt, das kann ein Moslem so nicht mitsprechen. Dass die Auferstehung der Toten noch aussteht, das glaubt der Moslem, und zwar für jeden Menschen. Die einen zum ewigen Leben im Paradies, die anderen zum ewigen Verderben in der Hölle. Noch ein Rückblick auf gestern Abend kurz. Die Gottesfrage bei uns Christen wird letztlich an der Jesusfrage festgemacht. Weil Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, können wir Gott nicht ohne Jesus glauben. Gott der Vater ist zuallererst Gott der Vater Jesu Christi. Und das ist das Heimtückische an den Plakaten, die auf dem Parkplatz von Saturn und Rewe hängen und etwas ganz anderes proklamieren. Muslime glauben zwar, dass Jesus ein Prophet Gottes war, aber sie glauben nicht, dass er etwas zu unserem Heil beigetragen hätte, dass er das könnte. Die glauben, dass er Wunder bewirkt hat. Sie glauben, dass er das Wort Gottes sprach, sie sehen in ihm aber, wie in allen anderen Propheten, in erster Linie einen Warner, jemand, der die Menschen zur Raison ruft, zur wahren Religion, nämlich zum Islam. Und ein Moslem glaubt an Allah, das ist der Begriffsname, der generische Name, auch für Gott. Genauso wie wir Gott sagen und die Christen in der arabischen Welt Allah zu Gott sagen, auch wenn es in manchen Ländern von den Muslimen ihnen verboten wird, wie in Malaysia zum Beispiel. Aber sie glauben nicht, dass Gott die Eigenschaften hat, die Jesus Christus uns von ihm offenbart hat. Ein paar dogmengeschichtliche Erwägungen am Rande. Gleichzeitig mit der Ausbreitung des Islam im 7. Jahrhundert hören die innerkirchlichen dogmatischen Kämpfe auf. Es war ja so, dass es fast 300 Jahre gedauert hat, bis die christliche Kirche sich geeinigt hat auf eine Christologie, ein Verständnis von der Person Jesu Christi, wie er in seiner Menschheit und in seiner Gottheit zu verstehen sei. Am Ende der langen Überlegungen und auch Auseinandersetzungen, der Kämpfe gegen heretische Vorstellungen von Jesus Christus, ist dann die Formel von den zwei Naturen übrig geblieben. Jesus sei wahrer Mensch und wahrer Gott und das zugleich. Ein Paradoxon für uns, das sich nicht logisch auflösen kann. Es ist auch nicht Ausgangspunkt unseres Glaubensbekenntnisses, sondern Endpunkt unserer Überlegungen, wie wir das biblische Wort verstehen können. Und die Bibel betont und bekennt eben beides. Der Islam wurde zum sicheren Hafen für einen Großteil der Heretiker und Schismatiker und auch inhaltlich zu deren Erbe. Nachdem die Zwei-Naturen-Lehre Jesu von der breiten Basis der christlichen Kirche als Dogma, als Lehrsatz angenommen wurde, war die logische Folge daraus die Entwicklung der Trinitätslehre, denn wenn Jesus zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann macht es etwas für unseren Gottesbild aus. Auch hier gilt, die Trinitätslehre ist nicht Ausgangspunkt unseres Glaubensbekenntnisses, sondern das ist Endpunkt aller menschlichen Überlegungen, die sich bemüht haben, das Zeugnis der Schrift, der Bibel, für unseren Verstand zu erschließen und zu erklären. Wir sehen das ja schon in den biblischen Texten, dass Jesus den Vater angebetet hat, auch zu ihm gebetet hat, hat im Garten Gethsemane gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat aber, wie schon vorhin erwähnt, auch sich mit dem Vater in eins gesetzt und gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hat also den Anspruch erhoben, auch die Offenbarung des Vaters zu sein. Und aufgrund dieser und anderer trinitarischen Formulierungen im Neuen Testament, vor allen Dingen in Segensworten der Briefe des Neuen Testamentes, ist die Kirche dann nach weiteren 100 bis 200 Jahren zu der Festlegung des zweiten Dogmas der Trinitätslehre. Viele Menschen der damaligen Zeit konnten mit dieser Lehre nicht mitgehen. Manche hatten eine niedrige Christologie, die in Jesus nur einen Menschen gesehen hat, der von Gott in besonderer Weise begnadet war, mit Gaben, auch mit Geist erfüllt war, aber nicht als Sohn Gottes an sich. Andere haben eine sogenannte monophysitische Vorstellung gehabt, dass eine sehr hohe Christologie, dass Jesus im Grunde gar kein Mensch sei, sondern nur als Mensch scheine und erscheine und in ihm die Gottheit in seiner Fülle wohne. Von diesen abtrünnigen Gruppierungen innerhalb der Christenheit sind vor allen Dingen die mit einer niedrigen Christologie, vor allen Dingen die Arianer Nordafrikas zum Beispiel, germanische Stämme, die über die Iberische Halbinsel auch nach Nordafrika gelangt waren im Zusammenhang mit dem Fall von Westrom. Sie haben eine niedere Christologie gehabt. Für sie war Jesus eher ein Mensch. Und sie haben auch dem Islam in dem Punkt dann nichts entgegenzusetzen gehabt und sind vollständig im Islam aufgegangen. Auch im Osten gab es unter den ostsyrischen Christen solche, die eine niedrige Christologie hatten, die in Jesus eher den Menschen gesehen haben. Auch sie sind im weitesten Sinne im Islam aufgegangen. Die haben nichts gehabt, was sie grundsätzlich von den Muslimen unterschieden hätte. Auch in diesem Sinne ist der Islam eine nach- und antichristliche Religion. Der Islam bekämpft die zentralen Aussagen der Bibel. Der Islam leugnet den dort aufgezeigten Heilsweg und ersetzt diesen mit einer Werkgerechtigkeit bzw. mit einem Schicksalsglauben, Qisma oder Qismat. Bis zum Nizenum wurde innerhalb der anerkannten Kirche über die Wesensmerkmale Jesu Christi gerungen und auch gestritten. Dabei ist die Zwei-Naturen-Lehre als rechtgläubig orthodox festgehalten worden und das Nizenum oder Bekenntnis von Nicäa wurde von dem ersten und einzigen wirklichen ökumenischen, das heißt weltweiten Konzil 325 auch beschlossen. Nachdem für die Kirche feststand, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war und ist, musste auch an dem Gottesbegriff gearbeitet werden. Dabei kam es zur Verfestigung der Trinitätslehre als rechtgläubige Gottesvorstellung. Die biblischen Voraussetzungen für die Bildung der Trinitätslehre waren, wie angedeutet, unter anderem Johannes 14, Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lang bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? In Kapitel 12, 45, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Hebräer 1, 3, er, Jesus Christus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Es gibt aber auch die andere Seite der Unterschiedlichkeit der Personen. In Markus 14, 36 in Gethsemane wie gesagt, Abba, mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Hier die Feststellung sowohl der getrennten Willen des Menschen Jesus Christus und des himmlischen Vaters, als auch die Betonung der innigen Beziehung des Kindes zu seinem Vater, hier der aramäische Liebkosename für Vater Abba. Zur Königsherrschaft Jesu Christi lesen wir etwa in Matthäus 11, 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Matthäus 28, 18, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In Johannes 3, 35, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Weiter heißt es im Christushymnus aus dem Philipperbrief Kapitel 2, Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. In Johannes 17, Vers 2, steht, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe, allen, die du ihm gegeben hast. All das weist auf den trinitarischen Monotheismus, den wir als Christen für rechtgläubig halten. Es geht nicht um den Glauben an einen Begriff, sondern es geht darum, dass wir die zwei Naturen Jesu Christi für gegeben halten und für die daraus entstehenden Beziehungen innergöttlich in der Trinität. Dazu gehört aber auch das damit verwandte Thema der Ohnmacht Christi. In Johannes 5, Vers 19 etwa heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ich kann nichts von mir aus tun. Es folgen noch die trinitarischen Grußformeln in den Episteln, wie schon erwähnt. Zum Beispiel nur 2. Korinther 13, Vers 13 am Ende des Kapitels und des Buches, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier wird eben eindeutig bezeugt, dass Gott in den drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sich uns zuwendet, uns Gnade, Liebe und Gemeinschaft schenkt. Zum Verständnis unseres trinitarischen Monotheismus können wir einen Blick in die nachapostolische Zeit werfen. Da gibt es drei Typen, die für die Entstehung des trinitarischen Dogmas grundlegend werden sollten. Ich will nicht ausführlich darauf eingehen, ich erwähne das nur. Es gibt die adoptianische Vorstellung, das heißt, dass Jesus an so eine Stadt angenommen wurde von Gott. Es gibt die subordinationische Vorstellung, nämlich dass Gott dem Vater Jesus untergestellt sei. Und es gibt den modalistischen Typus, wobei die beiden ersten sich direkt aus biblischen Texten ableiten und somit ins apostolische Zeitalter zurückverfolgen lassen. Der modalistische Typus ist eher ein logischer Versuch zu erklären, wie Gott in verschiedenen Modi, in verschiedenen Arten und Weisen sich uns offenbare. Ich überspringe die nächste Folie, das können Sie gerne sich anschauen, wenn es Sie interessiert. Was aber wichtig für unser Verständnis der Dreieinigkeit oder in katholischer Sprechweise in der Dreifaltigkeit sind die drei Prosopa, die drei Masken auf Griechisch, die Gott aufhat. Das wird übersetzt im Lateinischen tres personae. Die Person ist hier noch nicht vom lateinischen Hintergrund gedacht, sondern die Persona ist eben auch diese Maske, die im antiken Theater getragen wurde. Das muss man sich so vorstellen, dass im antiken Theater, etwa einem Amphitheater, wie wir es aus der Archäologie kennen, dass am hinteren Rand der Bühne eine Stellwand war mit normalerweise drei Türen, so wie es in der Ikonostase der orthodoxen Kirche auch übernommen worden ist aus dem antiken Theater. Und die Schauspieler sind mit Masken ihrer Rolle jeweils in den verschiedenen Akten und Auftritten des Schauspiels aufgetreten, um eine bestimmte Rolle darzustellen. Sie kommen durch eine Tür rein und gehen dann wieder raus mit der Maske, legen die Maske ab, setzen eine neue Maske auf und kommen zu einer anderen Türe in einer anderen Rolle wieder rein. Und aufgrund dieses Paradigmas, dieses Bildes oder Beispieles hat die junge Kirche sich Gedanken gemacht über die Art und Weise, wie man die Rollen Gottes in der Heilsgeschichte erklären könnte. Man hat ja Gott Vater als Schöpfer, Gott Sohn als Erlöser und Gott Heiliger Geist als Tröster und Begleiter. Und in diesen unterschiedlichen Rollen begegnen wir Gott. Es ist aber ein und dieselbe Gottheit, die sich uns jeweils so zeigt. Und so hat die junge Kirche die Rollen Gottes in seiner Interaktion mit uns so verstanden, dass diese Persona, diese Maske in der Art und Weise, wie er uns begegnet, seine Person darstellt. Und erst durch dieses Nachdenken über die Art und Weise, wie Gott eins sein kann und doch in Dreien, erst durch diese Beschäftigung ist man überhaupt zur Entwicklung des Personenbegriffs gekommen. Die Entwicklung des Personenbegriffs geht auf diese trinitarischen Erwägungen zurück. Es geht auch in dieser Sache um den Bezug zum Menschen. Also nicht um eine Rolle, die Gott übernimmt und jeweils eben nur eine unterschiedliche Rolle ausfüllt, sondern dass Gott in sich in dreierlei Bezug zum Menschen steht, zum einen als Vater, zum anderen als Erlöser und Herr und zum dritten eben als Tröster und Begleiter. In einem zweiten Schritt heute Abend wollen wir die Rolle Mohammeds im Islam vergleichen mit der Rolle Jesu im christlichen Glauben. Vorausgeschickt sei nur die Anmerkung, dass der Islam zwischen Jesus und Mohammed in ihrer Rolle nicht unterscheidet. Beide sind für den gläubigen Moslem schlichte Menschen, die aber die Rolle eines Propheten innehaben, wobei Mohammed als Siegel der Propheten der letzte und der höchstgültige Prophet in der Offenbarungskette darstellt und Jesus die zweitwichtigste Rolle als Warner vor Mohammed innehat. Ich möchte eine kleine repräsentative Auswahl der Stellen im Koran jetzt noch zum Schluss anzeigen, vortragen. Es geht um die folgenden sechs Abschnitte. Der Muslim A, der Muslim muss an Mohammed glauben. B, der Muslim muss Mohammed gehorchen. C, was Allah zusteht, steht seinem Gesandten zu. D, Mohammed und Allah sind Co-Regenten. E, der Muslim muss Mohammed lieben, nämlich an Gottes Statt. Und F, trotz allem, Mohammed ist nur ein Mensch. Zu A, der Muslim muss an Mohammed glauben, heißt es in Sure 2, 285. Der Gesandte Gottes glaubt an das, was von seinem Herrn als Offenbarung zu ihm herabgesandt worden ist, und mit ihm die Gläubigen. Alle glauben an Gott, seine Engel, seine Schriften und seine Gesandten, wobei wir bei keinem von seinen Gesandten den anderen gegenüber einen Unterschied machen. In Sure 3, 181, die Sippe Imrans: Gott erwählt, wen er von seinen Gesandten will. Gott erwählt, wen von seinen Gesandten er will. Darum glaubt an Gott und seinen Gesandten. Wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, steht euch dereinst gewaltiger Lohn zu. Aus Sure 4, die Frauen, 150 folgende: Diejenigen, die an Gott und seine Gesandten nicht glauben und zwischen Gott und seinen Gesandten einen Unterschied machen möchten und sagen, wir glauben an einen Teil und an den anderen nicht, und sich in der Mitte zwischen Glauben und Unglauben halten möchten, das sind die wahren Ungläubigen. Und für die Ungläubigen haben wir eine erniedrigende Strafe bereit. Denen aber, die an Gott und seine Gesandten glauben und bei keinem von denen einen Unterschied machen, wird er ihren Lohn geben. Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Hier haben wir eine Kritik vor allen Dingen an Christen und Juden, die Mohammed nicht als Offenbarungsträger anerkannt haben und dadurch aus islamischer Sicht einen Unterschied zwischen den vorherigen Propheten bis hin zu Jesus und Mohammed machen. In Reihe und Glied, Sure 61, 11 folgende heißt es: Ihr müsst an Gott und seinen Gesandten glauben und mit eurem Vermögen und in eigener Person um Gottes Willen Krieg führen, wörtlich sich abmühen. Dieses Dschihad-Denken haben wir das letzte Mal ausführlicher betrachtet. Krieg führen ist eben die extreme Form dieses sich abmühens. Das ist besser für euch, wenn anders ihr richtig zu urteilen wisst. Wenn ihr das tut, dann vergibt er euch dereinst eure Schuld und lässt euch in Gärten eingehen, in deren Niederungen Bäche fließen und in gute Wohnungen in den Gärten von Eden. Und in der Sure 64, die Übervorteilung, Aja 8, heißt es: Darum glaubt an Gott und seinen Gesandten und an das Licht, das wir zu euch hinabgesandt haben. Daraus folgt B. Der Muslim muss Mohammed gehorchen. In Sure 4, die Frauen, Aja 69, heißt es: Diejenigen, die Gott und dem Gesandten gehorchen, sind dereinst im Paradies zusammen mit den Propheten, den Wahrhaftigen, den Zeugen und den Rechtschaffenen, denen allen Gott höchste Gnade erwiesen hat. Welch gute Gefährten! Und in der gleichen Sure in Aja 80 heißt es: Wenn einer dem Gesandten gehorcht, gehorcht er damit Gott. Es gäbe noch eine ganze Reihe von Stellen, die ich auf dieser Folie noch angeführt habe. Ich nenne noch zwei davon. Das Licht, Sure 24, 52. Diejenigen, die Gott und seinem Gesandten gehorchen und Gott fürchten und sich vor ihm in Acht nehmen, sind es, denen im Paradies großes Glück zuteil wird. Und aus der Sippe Imrans, Sure 3, 32, lesen wir: Sag, gehorchet Gott und dem Gesandten, wenn ihr euch abwendet, seid ihr eben ungläubig. Gott liebt die Ungläubigen nicht. C. Was Allah zusteht, steht seinem Gesandten zu. In Sure 8, die Beute, wo es um die Verteilung der Kriegsbeute geht und um welcher Anteil den Propheten gehört und welcher Anteil den Kriegern. Da heißt es: Man fragt dich nach der Kriegsbeute. Sag, die Kriegsbeute kommt Gott und dem Gesandten zu. Fürchtet nun Gott, haltet Frieden untereinander und gehorchet Gott und seinem Gesandten, wenn anders ihr gläubig seid. In Aja 41 heißt es: Und ihr müsst wissen, wenn ihr irgendwelche Beute macht, gehört der fünfte Teil davon Gott und dem Gesandten und den Verwandten, wirklich dem Verwandten, den Weisen, den Armen und dem, der unterwegs ist, oder dem, der dem Weg Gottes gefolgt und dadurch in Not gekommen ist, könnte man ergänzen mit Udiparet. Manche Koranausleger sehen in diesen zwei Stellen eine Entwicklung, dass Aja 41 zuerst erfolgt sei als Offenbarung, wonach Mohammed den fünften Teil der Beute bekommen sollte, und in einer späteren Offenbarung, wodurch die frühere abrogiert wurde, in der ersten Aja von Sura 8, dass Mohammed der ganzen Beute als Stellvertreter Gottes zukomme und es an ihm liege, wie er die Beute unter den Menschen aufteile. Ich lasse auch dieses ausführliche Zitat aus Sure 33 noch weg. Das können Sie auch gerne in Ruhe sich zu Gemüte führen. Auch die nächste Folie, Sure 59, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir gehen dann zu Punkt D. Mohammed und Allah sind Korrigenten. In Sure 2, die Kuh, in Ayah 278 folgend, heißt es, ihr Gläubigen, fürchtet Gott und lasst künftig das Zinsnehmen bleiben, wenn anders ihr gläubig seid. Wenn er es nicht tut, dann sei euch Krieg angesagt von Gott und seinem Gesandten. Hier ist also Mohammed der Stellvertreter Gottes in aller Deutlichkeit. In Sure 33, 37 heißt es, und weder ein gläubiger Mann noch eine gläubige Frau dürfen, wenn Gott und sein Gesandter eine Angelegenheit, die sie betrifft, entschieden haben, in dieser ihre Angelegenheit frei wählen. Wer gegen Gott und seinen Gesandten widerspenstig ist, ist damit vom rechten Weg öffentlich abgeirrt. An dieser Stelle geht es darum, dass Mohammed als Stellvertreter Gottes die Vollmacht auch hat, über innereheliche Angelegenheiten zu entscheiden. E. Der Muslim muss Mohammed lieben, nämlich an Gottes Statt. In der Sure 3, die Sippe Imrans 31 lesen wir, sag, wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir, damit auch Gott euch liebt und euch eure Schuld vergibt. Und in die Gruppensure 33, 6, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie selber untereinander und seine Gattinnen sind gleichsam ihre Mütter. Aber die Blutsverwandten stehen sonst, so wie es in der Schrift Gottes festgelegt ist, näher als die nicht miteinander blutsverwandten Gläubigen und Ausgewanderten untereinander. Ihr mögt allerdings euren nicht mit euch blutsverwandten Glaubensfreunden Gutes antun. Das ist in der Schrift verzeichnet. Diese Stelle ist auch die Grundlage für die Einstellung in manchen Teilen des Islam im Blick auf die besonders hervorgehobene Rolle der Familie Mohammeds, dass die eine höhere Stellung hätten. In dem sunnitischen Islam gibt es eine Art Stipendiatswesen, wonach die Nachkommen, die Blutsnachkommen Mohammeds, einen grünen Turban tragen dürfen und auch von dem jeweils amtierenden Herrscher eine Art Leibrente oder Stipendium erhalten. Im schiitischen Islam tragen die Nachfolger aus seiner Blutlinie über Ali einen schwarzen Turban und genießen eine ganz besondere Rolle, was die geistliche Autorität betrifft, wenn sie denn als Koran- oder Islamgelehrte fungieren. Und das letzte, der sechste Punkt, F, trotz allem, Mohammed ist eben nur ein Mensch. In der Sure 18, die Höhle, in Ayah 110, wo es um die Offenbarung an Mohammed in der Höhle Hira geht, am Berg Hira, sag, ich bin nur ein Mensch wie ihr, einer, dem als Offenbarung eingegeben wird, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun damit rechnet, am Tag des Gerichts seinem Herrn zu begegnen, soll rechtschaffen handeln und, wenn er seinen Herrn verehrt, ihm niemanden beigesellen. Hier ist auch gleichzeitig die Grundlage der Tauhid-Lehre festgelegt, wie wir es am ersten Abend gesehen haben. Die Regelung, dass wer jemanden in Beziehung zu Gott bringt, dass der Schirk begehe und die höchste Häresie oder Gotteslästerung, der eben dadurch die Tauhid, die Einheit Gottes leugne oder gefährde. Und das ist eben das, was Christen vorgeworfen wird durch die Behauptung, durch den Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes sei und dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit darstelle und Gott in seiner Gottheit zu uns Menschen bringt und in unseren Herzen, in unserem Leben Wohnung aufnimmt. Auch wenn Mohammed nach koranischer Vorstellung nur ein Mensch ist und auch in der islamischen Gelehrsamkeit, das immer wieder betont wird, auch seine Sündhaftigkeit und die Notwendigkeit der Vergebung seiner Sünden. Es wird zum Beispiel vorgeschrieben, dass bei jeder Dua, bei jedem freien Gebet auch für das Seelenheil Mohammeds gebetet werden soll. Trotz alledem gibt es in der Sira-Literatur, das ist die Literatur, die das Leben Mohammeds darstellen soll, aus den verschiedenen Traditionen, aus den Hadithen, die überliefert worden sind. Da gibt es eine Reihe von Kindheitslegenden, die der Versuch sind, Mohammed eben Jesus ebenbürtig erscheinen zu lassen. Etwa die Reinigung des Herzens Mohammeds, wo zwei Engel angeblich ihm den Brustkorb öffnen und sein Herz herausnehmen und den Schnee waschen und von der Sündhaftigkeit reinigen. Das soll eben die Sündlosigkeit Jesu in Bezug zu Mohammed setzen, dass er eben auch reingewaschen ist von seiner Sünde, aber nicht von sich aus, von Haus aus, sondern eben im frühen Stadium der Kindheit mit etwa 3 Jahren. Es werden auch berichtet von dem Kniefall des weißen Elefanten, des Negus, des Herrschers von Abyssinien, vor dem Mohammed-Kind. Es wird berichtet von der Begegnung mit einem christlichen Mönch auf der Karawanenstraße, der in Mohammed einen Propheten Gottes erkannt haben will und das festmacht an dem Zeichen des Propheten, das Mohammed auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern trug. Das und anderes mehr sind Versuche eben, die Stellung Mohammeds in Relation zu der Stellung Jesu im Christentum zu bringen. Was ganz seltsam für uns ist, ist, dass im Bereich des Islam die Blasphemiegesetze in aller Regel ihre Auswirkungen dort haben, wo Menschen Mohammed oder den Koran schlecht machen, dass man Gott jetzt gegen Gott Blasphemie üben würde, ist gar nicht so auf dem Schirm, sondern es sind die hier anwesenden Zeichen, die Gott hinterlassen hat, nämlich seine Offenbarung im Koran und die Person Mohammeds als Offenbarer. Und da wird die Blasphemie sehr schnell geahndet. Sie haben sicher von verschiedenen Fällen gehört, wo Christen in islamischen Ländern Blasphemie zur Last gelegt wird, weil sie angeblich Seiten eines Korans verbrannt hätten, auch ohne es zu wissen, oder dass sie sich herablassend oder abschätzig über Mohammed geäußert hätten. Das sind Dinge, die einen nachdenklich stimmen. Im Grunde ist es so, man kann etwas Schlechtes über Allah sagen, aber sobald man etwas Schlechtes über Mohammed oder den Koran von sich gibt, dann ist man der Blasphemie überführt und darauf gibt es in Pakistan zum Beispiel die Todesstrafe, die zwar noch nicht zur Ausführung gekommen ist, aber viele Menschen leben schon seit Jahrzehnten hinter Gittern, weil sie immer noch auf die Vollstreckung des Todesurteils eben warten. Als Fazit, der Gott der Bibel hat sich als nur durch den Sohn zu erkennen geoffenbart. All das, was er im Alten Bund von sich offenbart hat, wird sozusagen durch die Linse Jesu Christi nochmal betrachtet und gesehen. Durch ihn als Mensch gewordener Gott, als Gott, der zu uns gekommen ist, als Immanuel, als Gott unter uns, der Gottes wahres Gesicht uns zu erkennen gegeben hat. Wir erkennen und kennen Gott, den Vater, in und durch Jesus. Und das unterscheidet uns grundlegend in unserem Gottesverständnis und in unserer Gottesbeziehung von den Muslimen, denn durch Jesus bekommen wir Zugang zum Vater, durch Jesus bekommen wir die Beziehung zum Vater, durch Jesus bekommen wir die Gotteskindschaft und durch Jesus bekommen wir den Heiligen Geist Gottes, der in uns wohnt und durch uns wirkt. Der Gott des Korans identifiziert sich aufs engste mit Mohammed, der sein Repräsentant auf Erden ist. Der Kalifatsgedanke ist im Grunde eine Parallele zum Vikariatsgedanken römischen Christentum. Der Papst wurde als Vicarius Christi, als Stellvertretender Jesus Christus, von Jesus Christus angesehen und mit der gleichen Autorität in der römischen Kirche ausgestaltet. Deswegen auch später die Proklamation der Unfehlbarkeit und andere Dinge mehr. Der Kalif ist der Stellvertreter Mohammeds, der seinerseits der Stellvertreter Gottes auf Erden war. Und die heutige Entwicklung hin zum Kalifat ist nicht nur vordergründig eine politische Entwicklung zur Vereinigung der muslimischen Länder unter ein politisches Oberhaupt, sondern es geht wirklich um die Gottesherrschaft auf Erden durch diesen Stellvertreter Mohammeds, durch den Kalifen, der die Welt als Theokratie beherrschen wird und alles dem Willen Gottes unterworfen wird, wie es in der Scharia dargestellt ist. Zum Schluss noch eine Anekdote, das ist eigentlich keine Anekdote, sondern eine Erfahrung, die ich immer wieder in der islamischen Welt gemacht habe, in Pakistan und auch in Gesprächen mit Muslimen hier in Deutschland. Die Menschen fragen, wie kannst du denn so blauäugig sein? Du bist doch gebildet, du kannst logisch denken. Wie kannst du so geblendet sein, an drei Götter zu glauben? Natürlich habe ich immer mich gewehrt und gesagt, an drei Götter glauben, das tue ich nicht. Kein Christ glaubt an drei Götter. Da wird immer erwidert, doch, das machst du. Du glaubst an drei Götter. Dann frage ich immer, ja, was sollen das denn für drei Götter sein? Und dann wird auch immer wieder gesagt, ja, du glaubst an den Vater Gott, an den Sohn Gott und an die Mutter Gott. Alle Versuche, das zu erklären, dass das nicht als Gottesfamilie so zu verstehen sei und dass Gott Vater nicht mit der Gottmutter ein Kind zusammen gezeugt hat, da lauft man gegen die Mauer, auch alle Versuche, die orthodoxe und katholische, römisch-katholische Lehre von der Mutter Gottes zu erklären, dass sie diesen Ehrentitel nach orthodoxer oder römisch-katholischer Vorstellung bekommt, eben weil ihr Sohn Jesus der Sohn Gottes sei. Auch die laufen ins Leere oder gegen die Wand. Wenn man am Ende fragt, ja, ich kenne keinen Christen, der das so versteht, so wie ihr das darstellt. Ich selber glaube nicht so und ich kenne keinen Christen, der so glaubt. Dann wird stets eben mit dem Totschlagargument geantwortet, es steht doch so im Koran, dass Christen so glauben. Ich denke, dass für uns als Christen es wichtig ist, in unserem Umgang mit Muslimen nicht in diesen dogmatischen Querelen uns verstricken zu lassen. Natürlich müssen wir erklären, was wir glauben und was wir bekennen. Aber es geht in erster Linie unter Beweis zu stellen, dass Jesus Christus lebt, und das geschieht nur so, dass das Wirken seines Geistes in uns sich entfaltet und die Menschen islamischen Glaubens, die im Gespräch mit uns sind und nachfragen über unseren Glauben, das auch erkennen, dass bei uns etwas anders ist. Dazu am Donnerstagabend noch weitere Gedanken. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, in deinem Namen zum Vater beten dürfen. Wir danken dir, dass du in deinem Geist bei uns bist und für uns eintrittst und in unaussprechlichen Seufzern die Gedanken und Anliegen unserer Herzen vor den Vater bringst. Wir danken dir, dass wir durch dich den Zugang zum Vater haben, dass wir nicht mehr durch die Kluft unserer Schuld vom Vater getrennt sind. Ja, wir danken dir und preisen deinen Namen, dass du Gott uns offenbart hast, Gott uns zugänglich gemacht hast und uns zu Gottes Kindern gemacht hast. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist es uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Amen.